SWR 2 lesenswert. Kritik.
Da bekommen Sie von uns jede Menge Lesestoff zum Nachdenken. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Was haben Bob Marley und Mao Zedong gemeinsam? Wer hat die Menschen mehr geprägt? Johannes Paul II. Oder die Beatles? Spannende Biografien hat der Religionswissenschaftler Michael Stausberg zusammengetragen und sie auf ihren religiösen Gehalt hin abgeklopft. Über seine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert sprechen wir gleich. Bevor es aber in diese himmlischen Höhen geht, stapfen wir erstmal auf den Ok-Gletscher mit Islands Autor der Stunde, Andri Snær Magnason.
Ich habe mich mit Klimaforschern, Gletscherexperten und Meeresbiologen unterhalten. Alle waren frustriert, weil ihre Ergebnisse die Öffentlichkeit nicht erreichten. Und sie sagten, Menschen verstehen nur Geschichten, Daten verstehen sie nicht.
And they were just saying that people understand stories, they don't understand data.
Also hat Andri Snær Magnason angefangen, Geschichten zu schreiben. Und herausgekommen ist das vielleicht ungewöhnlichste Klimabuch des Jahres. Mehr dazu gleich in diesem SWR 2 lesenswert Magazin. Ja, und die Musik, die kommt heute von Asaf Avidan, israelischer Folk-Rock-Musiker mit einer ganz besonderen Stimme.
All my body's undulating, back and forth, but it's too late. There's no cure, no sedating, all this pain we're generating. This prolonged, insane, grotesque thing that we're wrong to have. Naming love, honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. Silver boots make when I'm fleeing town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding.
Asaf Avidan mit seinem neuen Song Lost Horse hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Tja, und wenn ich so aus dem Studiofenster schaue, dann blicke ich ins Grau. Es war mal wieder nichts mit weißen Weihnachten. Es war sogar eine ziemlich warme Woche gerade. Und auch Corona hat weiter die Schlagzeilen dominiert, obwohl das Klima nicht aufgehört hat, immer wärmer zu werden. Einer, den das besonders umtreibt, ist der isländische Autor Andri Snær Magnason. Der hat das vielleicht ungewöhnlichste Klimabuch des Jahres geschrieben. Wasser und Zeit heißt es, ein Riesenerfolg, weltweit in 27 Sprachen übersetzt. Da haben wir uns gedacht, den Mann, den sollten wir mal kennenlernen. Martin Hahn ist für uns bei Islands Autor der Stunde mit ins Auto gestiegen.
Hi, Andri.
Andri Snær Magnason kommt im Jeep und entschuldigt sich gleich. Normalerweise fahre er Elektroauto, aber damit kämen wir nicht weit. Unser Ziel liegt im isländischen Hochland. Wir wollen einen Blick auf Islands ersten toten Gletscher werfen. Deswegen verlassen wir Reykjavik nun in einem Jeep mit Verbrennungsmotor und mit einem schlechten Gewissen.
It's everybody and everything and everything we touch and do.
Das trifft jeden. Alles, was wir anfassen und tun, ist voller Emissionen, voller Schuldgefühl und Scham. Würden wir uns einfach nur die Schönheit der Landschaft anschauen, würde niemand was sagen. Aber wir bewegen uns ja im Klimakontext. Da zeigt man schnell mit dem Finger und fragt, welches Auto fuhren die beiden? Und wie ist der eine eigentlich nach Island gekommen?
Then somebody points a finger. Aha, but what car were they driving? How did he get to Iceland?
Andri Snær Magnason ist einer der bekanntesten Autoren Islands. Sein jüngstes Buch, Wasser und Zeit, ist ein Klimabuch, das kein Klimabuch sein will. Wasser und Zeit tanzt ganz bewusst um den heißen Brei herum.
then when I met the climate scientists.
Ich habe mich mit Klimaforschern, Gletscherexperten und Meeresbiologen unterhalten. Alle waren frustriert, weil ihre Ergebnisse die Öffentlichkeit nicht erreichten. Und sie sagten, Menschen verstehen nur Geschichten, Daten verstehen sie nicht.
Also schrieb Magnusson Geschichten. Er verwob die eigene Familiengeschichte mit Forschungsergebnissen und den katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung. Wasser und Zeit erzählt von Großmüttern, Alligatoren, schwarzen Löchern und dem Dalai Lama. An einer Stelle gibt Magnusson einen Dialog mit seiner jüngsten Tochter Hulda wieder. Der Vater erinnert das 10-jährige Mädchen an seine noch lebende 94-jährige Urgroßmutter und spannt dann den Bogen zu Huldas eigener, noch ungeborenen Urenkelin.
Stell dir mal vor, 262 Jahre. Das ist die Zeitspanne, mit der du in Verbindung stehst. Du kennst Menschen aus dieser gesamten Zeitspanne. Deine Zeit ist die Zeit von jemandem, den du kennst, den du liebst und der dich prägt. Und deine Zeit ist auch die Zeit von jemandem, den du kennen und lieben wirst, die Zeit, die du gestalten wirst. Du kannst 262 Jahre mit bloßen Händen berühren.
Aber Magnusson erzählt nicht nur persönliche Geschichten, die den Klimawandel emotional aufladen, er entwirft auch effektive Metaphern. Er zeichnet Flüsse aus Öl und zündet sie an und er vergleicht uns Menschen mit dem Vulkan Eyjafjallajökull, der einst den Flugverkehr lahmlegte, gegen uns aber verblasst.
Wir sind der Vulkan, aber wir sehen keine Flammen, wenn wir in den Spiegel schauen. Alles ist perfekt designt, unsichtbar. Wenn die Autos auf unseren Hauptverkehrsstraßen ihr Feuer vorzeigen würden, wäre der Flächenbrand, den wir entfachen, um zur Arbeit zu kommen, offensichtlich.
Immer wieder versucht Magnusson, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Das Feuer ist unsichtbar und wird zu nichts. Der Rauch verdampft einfach. Es wäre interessant, wie die Welt aussähe, wenn jeder die Ölfässer, die er verbraucht, lagern müsste. Unsere Auslandsreisen der letzten 10 Jahre mit der Familie beliefen sich auf 100 Ölfässer. Ich stapele sie im Geist vor meinem Haus und stelle mir die Berge von Fässern vor, wenn jeder 100 Fässer im Garten stehen hätte.
Wir fahren mittlerweile durch eine karge, bergige Landschaft. Die Wolken hängen tief, die Straße vor uns ist weiß. André Snyder-Magnusson zeigt Richtung Horizont. Hinter den Wolken liegt nun der Okjökull, der Gletscher, der nicht mehr okay ist.
The okay glacier that is not okay anymore.
Im Jahr 2014 erklärten Wissenschaftler den Gletscher für tot. Er schmolz schneller, als er Eis bilden konnte.
It's not very dramatic when a glacier dies. It's not like.
Es ist nicht sehr dramatisch, wenn ein Gletscher stirbt. Da explodiert nichts, wie in den Dokumentationen, wenn das Eis in der Arktis kalbt. Auf Island ist das anders. Es ist eher traurig. Man sieht, wie der Gletscher an Kraft und Dynamik verliert und sich zurückzieht.
And you can just see that it's on a retreat.
Irgendwann ist der Schnee auch für den Jeep zu hoch. Wir haben Angst, stecken zu bleiben und steigen aus. Die Wolken am Horizont haben sich mittlerweile verzogen. Der Berg, der mal der Ok-Gletscher war, liegt nun im trüben Sonnenlicht.
Glaciers are like sharks. They're not something that we loved.
Gletscher sind wie Haie. Die lieben wir nicht einfach so. Man muss lernen, sie zu lieben. Fischer fürchten sich vor Haien. Ähnlich ging es uns Isländern mit den Gletschern. Das war lange nichts, was wir wertschätzten.
So glaciers were not something that Icelanders cherished.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Hört man sich in Reykjavik um, erfährt man, wie wichtig die Gletscher für viele Isländer sind.
I mean, there are glaciers close to my home.
Dort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es einen Gletscher. Immer wenn wir in die nächste Stadt zum Einkaufen gefahren sind, fuhren wir daran vorbei. Der war riesig und wunderschön. Was jetzt passiert, macht mich traurig.
I think it's really sad.
Glaciers are kind of so.
Gletscher sind das, was Island ausmacht, auch landschaftlich. Ohne Gletscher wäre Island doch eine Fälschung. Ein Island ohne Gletscher kann ich mir nicht vorstellen.
Yeah, I could not imagine Iceland without glaciers.
Now in my ceramic world I collect clay.
Ich stelle Keramiken her und sammle dafür auf den Gletschern Lehm aus der kleinen Eiszeit. Als ich hörte, dass die Gletscher schmelzen, wurde mir klar, Die Keramiken könnten länger überdauern als die Gletscher. Das wären dann Dinge von einem Ort, der nicht mehr existiert.
Um noch mehr Menschen wachzurütteln, stieg Magnusson vor einem Jahr mit einer Gruppe von Wissenschaftlern auf den toten Ok-Gletscher und hinterließ dort eine Botschaft. Im Rahmen einer Trauerfeier wurde eine Bronzeplakette am Berg angebracht mit einem Text von Andri Snær Magnusson.
Der Ok-Gletscher ist der erste isländische Gletscher, der seinen Status als Gletscher verliert. Wir rechnen damit, dass ihm in den nächsten 200 Jahren alle anderen unserer Gletscher folgen werden. Dieses Denkmal räumt ein, dass wir wissen, was passiert und was getan werden muss. Nur ihr wisst, ob wir es taten.
Während sich die Botschaft auf dem Berg an künftige Generationen richtet, spricht Wasser und Zeit zu uns. Magnussons Buch schaut hinter die glänzende Fassade unseres Wohlstands und spornt zum Handeln an. Wer Wasser und Zeit liest, kann kein Elektrogerät mehr einschalten, ohne die Feuerwalze zu sehen, die unseren Planeten verschlingt.
Martin Hahn hat für uns Andri Snær Magnusson besucht, den Autor von Wasser und Zeit. Das Buch ist erschienen im Suhrkamp Verlag. Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin. Hier kommt der nächste Song von Asaf Avidan. Der Titel ist ein bisschen kompliziert, jetzt muss ich aufpassen. Der heißt Anagnorisis. Sie haben jetzt knapp 2 Minuten Zeit, mal zu googeln, was das heißt. Oder ich verrate es Ihnen einfach nach dem Song.
Finally it's clear. It's always been you. Rain starts to fall. Follow it up to where it begins, deep in the ocean. Love is a wave. Love is a wave around our bodies.
Asaf Avidan im SWR2 Lesenswert Magazin. Schöner Song. Anagnorisis, dieser Zungenbrecherbegriff, der beschreibt übrigens in der antiken Tragödie, wenn zwei, die sich lange nicht gesehen haben, sich plötzlich wiedererkennen. So. Und die, um die es jetzt geht, die sehen wir normalerweise gar nicht. Oder nur, wenn man mal den Frischkäse zu lange im Kühlschrank hat liegen lassen. Es geht um Pilze, aber längst nicht nur um Schimmelpilze. Der englische Biologe Merlin Sheldrake war begeistert davon, was für Überlebenskünstler Pilze sind. Und er hat sich gefragt, was wir von Pilzen lernen können. Brigitte Neumann hat sein Buch Verwobenes Leben gelesen und kann uns jetzt berichten, für den Autor sind Pilze eben nicht nur Überlebenskünstler, sondern sie könnten für uns Menschen auch Lebensretter sein.
Für Merlin Sheldrake sind Pilze so etwas wie ein unsichtbarer, sträflich unterschätzter Kampftrupp, der den Menschen helfen könnte, die aktuellen Umwelt- und Gesundheitskatastrophen zu überleben. Denn Pilze können fast alles und sind überall. Aber stopp, wenn der 28-jährige Biologe und Wissenschaftsphilosoph von Pilzen spricht, meint er nur am Rande die oberirdisch sichtbaren Fruchtkörper. Er meint eher das unterirdische, fein verästelte Wurzelwerk, genannt Myzel. Sheldrake nennt es das ökologische Bindegewebe der Erde oder auch ihr soziales Netzwerk. Denn Pilzgewebe wächst zwischen den Wurzelzellen der Pflanzen, verteilt Nährstoffe an die Bäume eines Waldes und tut sich mit Algen zusammen, um als Flechten Steine abzubauen, mit der Folge, dass sich dort fruchtbarer Boden bilden kann. Mit anderen Worten, der Boden, auf dem wir stehen, ist ein gigantisches Pilzgeflecht, darin Bakterien, Mikroben, Gliederfüßler. Es wimmelt vor Leben. Die 3 Billionen Bäume auf dieser Erde wurzeln in Trillionen Kilometern an Pilzmyzel. Und um mit den Superlativen fortzufahren, der größte je entdeckte Pilz der Welt befindet sich im US-Bundesstaat Oregon. Er wiegt hunderte von Tonnen, dehnt sich über 10 Quadratkilometer aus und ist, die Schätzungen gehen da auseinander, zwischen 2000 und 8000 Jahren alt. Mehr schreibt Sheldrake nicht über diesen Pilz. Wikipedia ist auskunftsfreudiger und berichtet, dieses größte und älteste Lebewesen der Erde ist ein Pilz der Sorte Hallimasch und befällt nicht nur tote, sondern auch lebende Bäume. Den Oregon-Hallimasch fanden Biologen nur deshalb, weil sie einem rätselhaften Waldsterben nachgingen. Der Hallimasch hatte einen ganzen Wald verspeist. Verdienstvoll ist Merlin Sheldrakes Buch »Verwobenes Leben« dort, wo es auf Pilze als die verborgenen Spielmacher des Lebens hinweist. Dass der 28-Jährige dabei etwas übermütig wird und Pilze promiskuitiv oder sogar queer nennt, weil sie Bündnisse mit so ziemlich jedem Lebewesen eingehen, das nicht aus purer Salzsäure besteht, geschenkt. Dass er in einer Pilze-retten-die-Welt-Euphorie vergisst, auf die destruktiven Seiten seines Berichtsgegenstands hinzuweisen, ist für einen Wissenschaftler allerdings schon ein starkes Stück. Ja, Pilze besiedeln auch den menschlichen Körper, Haut, Darm, Lunge, wie Sheldrake geradezu triumphal schreibt. Aber wenn das so ist, geht es dem Menschen meist nicht so gut. Pilze in der Lunge, daran kann man sterben. Solche Auslassungen untergraben die Glaubwürdigkeit eines Sachbuches. Weitere Nachrecherchen blieben allerdings unauffällig. 90% aller Pilzarten sind noch gar nicht erforscht, was auch an einem rätselhaften Desinteresse der akademischen Biologie liegt, dessen Ursache Sheldrake jedoch in seinem Buch nicht aufklärt. Als Pilzforscher tun sich einige Privatleute hervor, deren Entdeckungen Sheldrake eigene Kapitel widmet, etwa denen des US-Amerikaners Paul Stamets, der wenigstens auf seinem Land das Bienensterben durch den bedeutendsten Bienenschädling weltweit, die Varroa-Milbe, beenden konnte. Und zwar, indem er einen in Zuckerwasser aufgelösten Holzfäulepilz an seine Bienen verfütterte. Ob die Rezeptur auch in anderen Gegenden der Welt unter anderen klimatischen Bedingungen funktioniert, müssten sogenannte Bürgerwissenschaftler jetzt in Feldversuchen testen, schreibt Sheldrake. Pilze haben 5 große Aussterbeereignisse auf der Erde überstanden, bei denen jedes Mal fast alle biologischen Arten ausgerottet wurden. Das erste Lebewesen nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima war ein Matsutake-Pilz. Pilze sind altgediente Überlebende ökologischer Katastrophen. Sheldrake stellt die Frage, ob es jetzt, wo erneut eine ökologische Katastrophe droht, für den Menschen nicht sinnvoll wäre, sich mit den Pilzen zusammenzutun, um von ihnen zu lernen. Ja, sagen wir nach Lektüre dieses Buches, aber mit gebührender Vorsicht.
Also so ganz war Brigitte Neumann dann doch nicht überzeugt von Merlin Sheldrake und seinem Buch »Verwobenes Leben – Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen«. Erschienen ist der Titel im Ullstein Verlag.
Yeah.
The Study on Falling, eine Studie zum Fallen oder des Fallens, Asaf Avidan hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Der Titel, der könnte auch von Beckett stammen, dem großen Autor des Scheiterns. Die Fallhöhe ist bei den folgenden Personen auch ziemlich groß. Wie passen Johannes Paul II., Adolf Hitler und John Lennon in ein Buch? Noch dazu in eines, das den Titel trägt, Die Heilsbringer. Der Religionswissenschaftler Michael Stausberg hat diese drei und noch rund 40 weitere Personen in kurzen Biografien in seinem Buch zusammengebracht. Die Heilsbringer, Untertitel Eine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert. Hallo Herr Stausberg.
Ja, guten Tag.
Ich habe jetzt einfach mal ein paar Namen rausgepickt, die eine Idee geben sollen von ihrer Bandbreite. Gibt es denn etwas, das diese drei, das den Papst, den Massenmörder Hitler und den Musiker Lennon verbindet, was sie gemeinsam haben?
Ja, alle haben sich am Thema Religion abgearbeitet, in mehr oder weniger sichtbarer Form. Von den drei von Ihnen genannten Personen ist ja nur Johannes Paul II. Als sozusagen Religionspersönlichkeit bekannt, wobei das Thema Religion eben auch bei den anderen beiden wichtig war und beide auch auf das religiöse Feld eine große Wirkung hatten. Im Falle von John Lennon vielleicht auch eine Art zeitdiagnostische oder zeittypische Ausgestaltung von Religion zu sehen ist.
Jetzt haben Sie es angesprochen, dass jemand wie Johannes Paul II. In einem Buch zur Globalgeschichte der Religion auftaucht, ist nicht sonderlich ungewöhnlich. Ihre ursprüngliche Personenliste, die umfasste, soweit ich weiß, fast 300 Personen, und zwar eben auch aus der Zeitgeschichte, aus der Politik, aus der Kultur, alle aus dem 20. Jahrhundert. Nach welchen Kriterien haben Sie diese Personen denn ausgewählt? Was macht sie zum Heilsbringer?
Der Begriff des Heilsbringers ist, wenn ich das hier offenbaren darf, erst recht spät auf das Cover gewandert. Ich habe Personen gesucht, die Grenzen von Religion, das Verständnis von dem, was Religion ist, was als Religion gilt, herausgefordert und geprägt haben. Personen, die, da es sich ja um eine Globalgeschichte handeln soll, eine zumindest internationale Sichtbarkeit haben, eine internationale Wirkung und deren Biografien auch oft sich jenseits der nationalen Grenzen abgespielt haben, die sozusagen global bekannt sind, eine Art globale Celebrities darstellen.
Wobei dann zumindest unter den dreien Hitler eher der Unheilsbringer zu nennen wäre.
Richtig.
Jetzt ist es erstaunlich, eine Globalgeschichte der Religion zu lesen, auch weil dieses 20. Jahrhundert ja als ein Jahrhundert gilt, in dem die Menschen Religion sozusagen überwunden haben. Gott ist tot, Friedrich Nietzsche, die Welt ist entzaubert, Max Weber. Diese Zitate kennt man, und gleichzeitig gilt es als dieses Jahrhundert, in dem sich die Menschen an ihren großen gesellschaftlichen Ideologien irgendwie abgearbeitet haben und auch daran gescheitert sind, am Faschismus, Nationalsozialismus, am Kommunismus. Ist Ihr Buch da jetzt so etwas wie eine Ehrenrettung von Religion, religiösem Denken im 20. Jahrhundert?
Ja, das ist schön gesagt. Es geht mir ja nicht darum, die Ehre von Religion zu retten, aber zu zeigen, wie omnipräsent Religion auch im 20. Jahrhundert ist, dass eben auch Figuren wie Hitler oder Mao, den ich auch behandle, durchaus religiöse Dimensionen hatten, durchaus auch religiöse Interessen oder Interessen am Thema Religion.
Jetzt schrammen Sie mit dem Buch knapp am Personenlexikon vorbei. Welchen Vorteil hat denn Ihrer Ansicht nach dieser ganz biografische Ansatz, also wirklich in Kurzform Biografien vieler Persönlichkeiten zu vereinen und eben nicht diese eine umfassende, ich sag mal, klassische Geschichte zu schreiben?
Ja, da ist natürlich die Frage, die Geschichte eben wovon? Ja, also der biografische Zugang eröffnet meines Erachtens die Möglichkeit, sozusagen ins Labor von Religionsgestaltung einzutreten, in die Werkstatt von Religionen zu machen, Einblicke zu erhalten und eben auf diese Weise auch Konstellationen in den Blick zu bekommen, die auf den Grenzen sich befinden zwischen Religion und Wissenschaft, Religion und Politik, Religion und Kunst, Religion und Kino, Religion und Musik, und wie Leute aus bestimmten Situationen, aus bestimmten Konstellationen heraus eben religionskreativ werden.
Und in dieser Werkstatt der Religion, wenn ich da Ihr Bild mal aufgreifen darf, da wird auch die Popkultur ein ganz prominentes Arbeitsmaterial. Die ist bei Ihnen verschiedentlich groß vertreten. Die Beatles zum Beispiel bekommen ein vergleichsweise großes, ausführliches Kapitel. Jetzt haben Songs von John Lennon und Paul McCartney durchaus christliche Botschaften, wie sie schreiben, also etwa in dem Song The Word aus dem Album Rubber Soul von 1965. Vielleicht hören wir gerade mal in den Anfang rein. Say the word and you'll be free, sag das Wort und du wirst frei sein, ist das erste christliche Popmusik?
Ja, gute Beobachtung. Paul McCartney hat das Lied selbst einmal als eine Art Heilsarmee-Lied bezeichnet. Es ist ja auch musikalisch eher einfach gestrickt. Also das Wort, der Logos als christliches Prinzip, die befreiende Wirkung der Aneignung des Wortes, das ließe sich als christliches Lied, als christliches Bekenntnis fast lesen. Das Thema Lied Liebe ist überhaupt sehr wichtig bei den Beatles und
All you need is love.
Genau, ja. und entwickelt sich sozusagen von einer persönlichen Ebene fast in eine kosmische. Ja, also Liebe ist sozusagen das Grundprinzip der Welt.
Die kirchliche Seite war über diese Art von Musik, soweit ich bei Ihnen gelesen habe, auch nicht sonderlich amused. Ist das aber möglicherweise, abschließend gefragt, auch eben ein Merkmal dieses 20. Jahrhunderts, wenn man solche popkulturellen Biografien liest, ein Merkmal, das sich eventuell bis heute fortsetzt, die erfolgreicheren Prediger kommen heute aus dem Pop?
Ja, das ist in der Tat eine Wendung, ja, dass auch Popmusik zunehmend Eingang gefunden hat in auch konservativere religiöse Gruppierungen oder Verkündigungsformen. Lennon wäre auch noch ein sehr interessantes Beispiel für eine Biografie, für eine Person, der eben mit ganz verschiedenen religiösen Optionen spielt und an ihnen bastelt, der eine eher atheistische Phase hatte, dann eine Phase, in der er auch evangelikale Lieder komponierte. Ja, das sind eben gerade Biografien, die sich sozusagen der Einordnung oder der klaren Zuordnung zu bestimmten Kategorien entziehen. Und das scheint mir eben gerade auch der Vorteil eines biografischen Zugangs zu sein.
Und Sie haben diese Biografien gesammelt, die auch Lust machen und Interesse wecken an den religiösen Entwicklungen eben in diesem 20. Jahrhundert. Die Heilsbringer, eine Globalgeschichte der Religion im 20. Jahrhundert, erschienen im CH Beck Verlag. Geschrieben hat das Buch der Religionswissenschaftler Michael Stausberg. Herr Stausberg, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Weihnachten ist jetzt zwar schon vorbei, aber Sie haben ein Lieblingslied von den Beatles oder John Lennon oder von einer anderen Band aus diesem Buch. Den Wunsch könnte ich Ihnen jetzt noch erfüllen.
Ja, da ich von der atheistischen Seite Lennons sprach, müssten wir uns doch mal Imagine anhören.
Ja, dann tun wir das doch. Hier ist der Klassiker John Lennon Imagine im SWR 2 Lesenswert Magazin.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Sharing for today.
Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday
John Lennon, Imagine im SWR 2 Lesenswert Magazin. Da kommt man gerade zum Jahresende irgendwie automatisch ins Träumen. Wo wir gerade so den Gedanken nachhängen, da passt doch jetzt das Lexikon der Schönheit ganz gut rein. In loser Folge haben wir Ihnen hier immer wieder Begriffe daraus vorgestellt. Das Ganze ist ein Projekt vom Literaturhaus Stuttgart. Das gibt es mittlerweile auch als Buch und als CD in ausgewählten Stuttgarter Buchhandlungen. Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg haben dafür Worte gesammelt, die sie nachdenklich machen, Worte, die sie träumen lassen oder eben welche, die sie einfach nur schön finden. Jetzt zwischen den Jahren schlagen wir das Lexikon der Schönheit nochmal auf, an passender Stelle, gedankenblank und das kleine Wörtchen noch. Denn noch ist das alte Jahr nicht rum, aber das neue hat noch nicht angefangen.
Noch ist eines meiner Komplizenworte. Noch, es schenkt mir Entschiedenheit und Zuversicht. Ob Partikel, Konjunktion oder Adverb. Mich reizt das Ungebändigte seines Charakters. Ein Wort, das alle mir bekannten und unbekannten Zeitbegriffe in sich birgt und zu entfalten vermag. Jetzt-Vergangenheiten, augenblickliche Gegenwartsorientierungen, heut-zukünftige Perspektiven. Ins Freie der Gedanken und Gefühle gebündelt. Gehört dieses noch zur Sprache der Schönheit? Zur Inventur eines poetischen Präsens? Präsente. Im Kastilischen wird so der Toten gedacht. Oder gehören die Noch-Geschichten und das Narrativ des Aufbegehrens zur virialen Sprache einer zärtlichen Hoffnung und damit doch immer auch zur widerständischen Sprache der Schönheit? Hoffnung ist noch schön. Von José F.A. Oliver.
Gedankenblank. Eine hübsche Umschreibung für die kurzfristige gähnende Leere im Hirn, wenn einem auf eine Frage partout keine Antwort einfällt, schon gar keine schlagfertige. Für mich schwingt darin die Möglichkeit, ja geradezu die Zuversicht mit, die Tabula rasa im Oberstübchen könnte alsbald mit einem brillanten Ideen- und Sprachfeuerwerk bedeckt werden, das dem Gegenüber einen anerkennenden Pfiff entlockt. Manchmal lohnt sich das Warten. Von Susanne Urban. Bang, 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 bang.
bang, shabang, I'm back, back again.
Bang Bang, Asaf Avidan im SWR 2 Lesenswert Magazin. Jetzt sind wir genau in der richtigen Stimmung. Einmal anschnallen, es wird philosophisch. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen überlegt, ob wir Ihnen dieses Buch zu diesem Zeitpunkt zumuten sollen, denn bei den meisten ist das Blut zurzeit wahrscheinlich eher so um den Magen herum versammelt. Jetzt brauchen wir aber unsere grauen Zellen. Es geht um das neue Buch Fiktionen von Markus Gabriel. Der ist so eine Art nicht mehr ganz so junger Nachwuchsstar der deutschen Philosophie, war 2009 der jüngste deutsche Philosophieprofessor mit damals gerade einmal 29 Jahren. Und seither sorgen seine Bücher für viel Diskussionsstoff, auch weil Markus Gabriel in gewisser Weise darauf steht, unsere Welt philosophisch auf den Kopf zu stellen, wie Konstantin Sackers weiß.
Fiktionen ist eines der bedeutendsten philosophischen Bücher des Jahres. Markus Gabriel rüttelt an unserem westlichen Weltbild. Sein Buch ist nichts Geringeres als eine Generalabrechnung mit den drei Theorien, die dieses Weltbild formen. Diese Theorien sind der Physikalismus, der Neurozentrismus und der Sozialkonstruktivismus. Um Markus Gabriel zu verstehen, muss man also zuerst verstehen, was es mit diesen drei Theorien auf sich hat.
Erstens, der Physikalismus.
Er besagt, dass wir in einem einzigen, sichtbaren und allumfassenden Universum leben. Die Welt ist gleich das Universum. Was sich dort abspielt, äußert sich für uns kleine Menschlein in Naturgesetzen mitsamt ihren Auswirkungen. Und die wiederum erhitzen unsere Nervenenden, wie Gabriel schreibt.
Zweitens, der Neurozentrismus.
Es gibt keinen eigenständigen Geist, sondern der Geist und damit das menschliche Bewusstsein ist nur eine Ausprägung des neuronalen Gewebes. Wir Menschen mögen uns einbilden, selbstständig zu denken. In Wahrheit aber, so behauptet die Hirnforschung, ist unser Denken von den Verknüpfungen in unserem Gehirn bestimmt. Alles ist Biologie und Natur. Ein freier Geist hat im Neurozentrismus keinen Platz.
Drittens, der Sozialkonstruktivismus.
Geschlecht, Herkunft, sozialer Stand, aber auch Recht, Macht und Logik. Alle diese Kategorien und Normen sind laut dem Sozialkonstruktivismus historische Konstrukte, geschichtlich gewachsen und von den herrschenden Eliten eingesetzt zum bloßen Machterhalt. Weil aber alles Soziale geschichtlich konstruiert wurde, kann es auch wieder dekonstruiert und durch andere Normen und Begriffe ersetzt werden. Alles ist relativ, Wahrheit und Moral, letztlich nur leere Worthülsen eines Herrschaftsdiskurses. Weil Markus Gabriel sich gegen diese drei Theorien auflehnt, gilt er als umstritten. Von manchen Vertretern der Zunft wird er regelrecht gehasst. Markus Gabriel vertritt einen neuen Humanismus. In seinem Zentrum steht nicht die Natur, stehen keine alles bestimmenden Naturgesetze, sondern der menschliche Geist. Alles, was wir wahrnehmen, empfinden und beurteilen, ist bereits durch den Zugriff unseres Geistes determiniert. Außerhalb unseres Geistes gibt es für Markus Gabriel keine Welt. Er spricht daher auch von der Unhintergehbarkeit des Geistes.
Wir nehmen also niemals Dinge wahr, die von unserem Geist kausal unabhängig sind, weil dies kausal unmöglich ist. Das bedeutet nicht, dass ein Vorstellungsschleier durch unser Bewusstsein zieht, der die Dinge von uns abschirmt.
Die physikalische Welt existiert nur in der Abstrahlung des Geistes. Der Geist aber ist selbst kein physikalisches Phänomen. Bei unseren Gedanken und Gefühlen bleibt ein Rest, der mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht bestimmbar ist. Ich ist nicht Gehirn, so lautet der Titel eines früheren Buches Gabriels, auf den er auch in Fiktionen regelmäßig zurückkommt. Diese Gedanken mögen heute altmodisch erscheinen, ebenso wie Gabriels Gedanken zum Sozialen. Denn die Basis der heute dominanten sozialen Bewegungen, also Feminismus, Dekolonisierung, soziale Gerechtigkeit, ist eben der Konstruktivismus, entstanden aus dem Poststrukturalismus und geprägt von Denkern wie Michel Foucault, Jacques Derrida und Judith Butler. Der Konstruktivismus lehrt, dass alles relativ zu den jeweils herrschenden Machtverhältnissen sei. Seine Parolen heißen Dekonstruktion und Zurück zur Natur. Für Markus Gabriel hingegen gibt es kein Zurück zur Natur. Denn das menschliche Leben ist immer schon gesellschaftlich präformiert. Es gibt keinen reinen Urzustand. Das bedeutet nicht, dass man Ungerechtigkeiten nicht abbauen sollte. Es bedeutet lediglich, dass der Wunsch nach Dekonstruktion eine Ideologie ist, so wie die physikalische Welterklärung für Gabriel eine Mythologie ist. Konstruktivismus und Physikalismus sind für Gabriel Fiktionen, und zwar gefährliche. Eine solche Fiktion ist für Gabriel auch der Traum vom Transhumanismus. Von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Cyborgs hält er nichts, denn sie widersprechen seinem klassischen Bild vom Menschen.
Die vollmundigen Zukunftsvisionen, die im gegenwärtigen künstliche Intelligenzdiskurs zirkulieren, dienen dazu, den Menschen von seiner Selbstbestimmung zu entlasten. Diese Entlastung führt im Erfolgsfall zur Illusion einer geschichtsfreien Existenz, deren politische Verwaltung lediglich darin besteht, die Rahmenbedingungen angewandter naturwissenschaftlicher Forschung zu schaffen, aus der technologische Prothesen des Menschseins hervorgehen sollen.
Gabriel glaubt nicht, dass eine künstliche Intelligenz jemals auf dem Niveau des menschlichen Bewusstseins operieren könnte. Pläne, ein digitales Backup menschlicher Gehirne anzufertigen, wie wir sie etwa aus der Netflix-Serie Altered Carbon kennen, sieht er äußerst skeptisch. Man könne den Menschen schlicht nicht digital auflösen, schreibt er. Wenn man es aber doch versuche, so könnten am Ende die Maschinen die Macht übernehmen und dem Menschen letztlich die Auslöschung drohen. Diese Furcht Gabriels ist nicht ganz unbegründet. Allerdings ist sie in einem wesentlichen Punkt blind. Sie ignoriert die Allmacht des Menschseins noch in seiner Selbstentmachtung. Sollte der Mensch sich eines Tages zum Cyborg weiterentwickeln, so wäre dies vielleicht nicht der Untergang, sondern die grandioseste Weiterentwicklung, die sich für das Menschsein überhaupt denken lässt. Und selbst wenn der Mensch von der Erde und aus dem sichtbaren Universum eines Tages verschwände, wer sagt, dass er nicht in einer anderen Sphäre weiterlebt? Dieser theologischen Fragestellung stellt sich Gabriel nicht. Trotzdem bleibt sein humanistisches Plädoyer bemerkenswert. Markus Gabriel ist ein schweres, aber großes Buch gelungen. Gabriel bestimmt wieder den Menschen als Mittelpunkt des Seins, nicht eine ominöse Natur. Denn nicht nur reaktionäre Rechte, sondern auch fortschrittliche linke Weltbilder können menschenfeindlich sein. Hiergegen setzt Gabriel ein Fanal. Sein Buch Fiktionen kann schon jetzt als Referenzwerk eines neuen Humanismus gelten.
Ja, großes Lob von Konstantin Sackers für Fiktionen von Markus Gabriel. Das Buch ist erschienen im Surkamp Verlag und wer es aufschlägt, der bekommt ordentlich was zum Nachdenken. So, wir schnaufen einmal durch. Sie hören immer noch das SWR 2 Lesenswert Magazin. Hier ist Asaf Avidan, diesmal ein etwas älterer Song, A Man Without a Name.
Train has come again, taken by the back to its pain. Cut my heart, but it grew back. A heavy stone out of paint black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name. Thank you.
Man Without a Name, Asaf Avidan im SWR 2 Lesenswerte Magazin. Wir sind fast am Ende dieses Magazins, aber eben nur fast. Das, was jetzt kommt, ist fulminant. Das Ergebnis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Arbeit zur Geschichte der Bundesrepublik, beziehungsweise etwas genauer gesagt zur Geschichte der Medienrepublik Deutschland. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten etliche Exilintellektuelle nach Deutschland zurück. Also Leute wie Adorno, wie Alfred Döblin, Kurt Hiller oder Alfred Anders. Sie machten Radio, brachten neue Zeitungen heraus oder Zeitschriften. In den 1950er Jahren entstand so eine wilde, eine vielfältige Medienlandschaft, von der der Historiker Axel Schiller uns berichtet in seinem Buch Medienintellektuelle in der Bundesrepublik. Akribisch, nicht immer leicht zu lesen, aber extrem lehrreich. Monja Sobotka liest uns jetzt ein paar Zeilen vor aus diesem Buch und beginnt mit der Feststellung, vielen Exilintellektuellen, die zurückkehrten, also den Remigranten, fiel es alles andere als leicht, sich in der neu gegründeten Bundesrepublik zu integrieren.
Die Wahrnehmungen der Remigranten von der westdeutschen Gründergesellschaft, bei der als Hintergrund stets die Exilerfahrungen wirkten, waren ambivalent. Während Adorno und Horkheimer, bei aller Illusionslosigkeit ob der mentalen Nachwirkungen des NS-Regimes, sich zum dauerhaften Bleiben entschlossen, kam dies für Thomas Mann und Hannah Arendt nicht in Betracht. Der Schriftsteller Alfred Döblin, der als jüdischer Sozialist vor Hitler hatte fliehen müssen, in den 1930er Jahren zum katholischen Glauben konvertierte und in den Nachkriegsjahren als französischer Kulturoffizier in Baden-Baden und Mainz tätig gewesen war, er gab dort die Literaturzeitschrift Das Goldene Tor heraus, kehrte der Bundesrepublik aufgrund der ihm trostlos erscheinenden restaurativen Zustände 1953 den Rücken und ging nach Frankreich zurück, weil das geistige Leben gehemmt sei, sich in der jungen Generation kaum wirkliche Begabungen zeigen würden.
Tja, aber bei einem der Exilintellektuellen, da war die Sehnsucht besonders groß. Bei Kurt Hiller, jüdischer Publizist, Vorkämpfer für die Rechte von Homosexuellen. Kurt Hiller war vor den Nazis nach London geflohen, aber nach dem Krieg wollte er unbedingt nach Deutschland zurück. Monja Sobotka liest jetzt noch einmal und beginnt mit einem Brief, den Kurt Hiller Anfang 1952 an den Publizisten Rudolf Pechel schreibt.
Meine Pläne sind noch unfest. Ich will unter allen Umständen zurück nach Deutschland. Aus tausend und einem Grunde. Aber ich kann den Sprung nicht wagen, bevor für die folgenden Jahre eine gewisse Hilfssumme dort für mich liegt. Bei diesem Zustand unserer Presse kann ich ja vom Publizieren allein nicht leben. Das Pekuniäre ist nun aber auch der absolut einzige Grund, der mich noch immer zögern ließ. Ich bin, was Sie vielleicht wundern wird, irrationaliter furchtbar national und fühle mich nur unter Deutschen wohl, unter Briten, so sehr ich sie auch schätze, als Fremder. Wie für Hiller mussten für jede Rückkehr die materiellen Risiken bedacht werden, und diese hingen wiederum mit möglichen publizistischen Perspektiven eng zusammen. Die Exilanten hatten sich ihrer professionellen Umgebung im Wortsinn entfremdet. Sie wurden meist nur dann wieder integriert, wenn sie die schweren Jahre nach 1933 wenig oder überhaupt nicht denen gegenüber thematisierten, die in Deutschland geblieben waren und die sich als die eigentlichen Opfer ansahen. Ihre Literatur war in der intellektuellen Öffentlichkeit um 1950 weitgehend ausgegrenzt. Die Verkapselung der biografischen Brüche bei denjenigen, die ins Exil getrieben worden waren, hat Günther Anders in einem aufschlussreichen Beitrag für den Merkur erst 1962 angesprochen. Vitae, nicht vita, lautete seine Erklärung. Den Exilanten fehle die Sicherheit einer ungeachtet verschiedener Phasen vorhandenen Lebenskontinuität. Die in Deutschland gebliebenen könnten die Tiefe des Bruchs durch das Exil überhaupt nicht ermessen. Nur wenige Remigranten erzählten deshalb die Geschichte ihrer erzwungenen Ferne von deutscher Volksgemeinschaft derart früh und offenherzig wie Kurt Hiller, der allerdings erst 1955 aus London nach Hamburg umzog, gegenüber dem Verleger Ernst Rowohlt. Vor längerem erfuhr ich, dass sie überlebten und freute mich. Dann kam ein Gerücht, sie domizilierten jetzt in Hamburg. Kinder, Kinder, dachte ich, da will ich ja auch hin. Und gestern nun teilte mir ein Freund ihre Adresse mit. Hoffentlich stimmt sie. Sie wissen, dass die Raubaffen mich am 14. Juli 1933 fast totpeitschten? Aber nur fast. Ich hatte nur 8 Tage lang schwarzen Urin. Dann wurde er allmählich wieder heller. Die Niere heilte. Nach rund 1 Jahr KZ rettete mich eine doppelseitige Lungenentzündung. Ohne sie wäre ich nie entlassen worden und wäre zweifellos den Tod Mühsams, Littens oder Osieckis gestorben. Ende Dezember 1934 konnte ich nach Prag fliehen. Von da an galt, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. In diesem Fall hatte der Adressat selbst einen komplizierten Weg aus Deutschland heraus und schließlich zurück in das Dritte Reich zurückgelegt, sodass sich hier 2 Abweichler von der biografischen Norm verständigen konnten. Rowohlt schrieb zurück: »Kurz will ich Ihnen noch berichten, was mit mir los war. Ich wurde im August 1938 aus der Kammer rausgeschmissen und ging dann nach der Reichsscherbenwoche über die Schweiz, Paris, London, Rotterdam nach Montevideo zusammen mit meiner Familie, wo ich im März 1939 ankam. Dann war ich bis Ende Oktober 1940 an verschiedenen Orten Brasiliens. Darauf fuhr ich als Matrose auf einem deutschen Blockadebrecher in 57-tägiger Fahrt nach Deutschland zurück. Erstens, weil ich nicht den Kontakt mit den deutschen Belangen verlieren wollte, zweitens aber, weil ich mich verrechnet hatte und den Zusammenbruch der Nazi-Herrschaft viel früher erwartete. Auf Rowohlt gemünzt soll Erich Kästner den Satz formuliert haben: Die Ratten betreten das sinkende Schiff.
Und den Satz, den werden Sie nicht mehr los, das verspreche ich Ihnen. Ein dichtes, ein spannendes Buch, 900 vollgepackte Seiten über die Medienmacherinnen und Medienmacher, die Medienintellektuellen in der frühen Bundesrepublik. Hinterlassen hat es uns der Historiker Axel Schild. Er ist bereits 2019 verstorben und erschienen ist das Buch im Waldstein Verlag. Das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Die Musik ausgewählt hat Maja Pfeifler. An der Technik war Angela Raymond. Die Beiträge aus dieser Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de oder in der SWR2 App. Hier folgt jetzt gleich SWR2 aktuell und danach die 3. Folge des Hörspiels Mansfield Park. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Danke Ihnen fürs Zuhören. Schlüpfen Sie gut durch die Jahre. Tschüss.
To the breeze and make it to the bark of trees. She can make a foghorn ring. She can make the mountain swing. She will make you clip your wings. She will get your tears to sing. To sing. She's real. She can make a diamond piece.